willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Herzlich willkommen zur Veranstaltung des Wuppertaler Friedensforums zum Thema Krisen, Kriege, Gefahr und Recht. Heute am Internationalen Tag gegen den Rassismus. Mein Name ist Beatrix Sassermann, ich bin aktive Gewerkschafterin bei Verdi und beim Wuppertaler Friedensforum. Wir sehen schon seit längerem eine bedenkliche Entwicklung, die durchaus auch von bürgerlichen Parteien auf den Weg gebracht bzw. ignoriert wurde. Repressivere Polizeigesetze, rechte Strukturen in Verfassungsschutz, Polizei und Bundeswehr, die NSU-Morde und den Umgang mit ihnen, zunehmenden Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus, um nur einige Stichworte zu nennen. Wir befürchten, dass diese Entwicklung fortschreitet. In dem Maße, wie der Widerstand in der Gesellschaft gegen die Umschichtung von Staatsausgaben in Richtung Aufrüstung und Kriegsbeteiligung und zulasten von Einkommen, Bildung und Sozialem wächst, ist eine Zunahme von autoritärer Politik zu erwarten. Höchste Zeit, uns damit tiefgreifender auseinanderzusetzen mit der AfD und darüber hinaus. Klaus Görre, Professor für Arbeit, Industrie, Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Arbeitsgebiete sind unter anderem Kapitalismustheorie, Digitalisierung und Rechtspopulismus. Herzlich willkommen, Klaus, und vielen Dank, dass du uns einen Platz in deinem übervollen Terminkalender eingeräumt hast. Klaus, du hast das Wort.
Ja, schönen guten Abend. Ich möchte mich zunächst entschuldigen, dass ich nicht persönlich anwesend bin. Wir gehen so vor, dass ich vortrage, dass aber die Zitate, die in der Präsentation sind, dann live vorgelesen werden aus dem Saal. Ich werde jetzt mal versuchen, die Präsentation einzublenden. Ich hoffe, dass das klappt. Ich möchte wie folgt vornehmen. Ich befasse mich mit der Frage, ob die AfD tatsächlich eine Partei für die sogenannten Einfachen oder wie es im AfD-Jargon heißt, für die normalen Leute ist. Ich möchte dabei wie folgt vorgehen. Es fängt gleich mit O-Ton an und ich gehe dann wichtige Argumente durch in der Auseinandersetzung mit der AfD, komme dann zu ein paar Schlussfolgerungen und beginne mit einem Zitat, das jetzt vorgelesen wird.
Also, ich bin der Ansicht, es gibt nur noch eine Partei in Deutschland, die wirklich wählbar ist, und das ist die AfD. Und was immer so gesagt wird, dass die AfD die Rechtsextremen, die Nazis sind, das ist Blödsinn. Das ist einfach nur Propaganda und blöde Sprüche von anderen Parteien, weil die AfD einfach den Finger in die Wunde legt. Sie sprechen die kritischen Themen offen an. Die nehmen da kein Blatt vor dem Mund und die sind halt noch auf der Seite des Volkes. Und weil den anderen Parteien das halt nicht so passt, wollen sie die loswerden. Mag vielleicht sein, dass es den einen oder anderen gibt, der da so eine ziemlich rechte Gesinnung hat. Aber im Großen und Ganzen ist es eine demokratisch gewählte Partei und wir haben einen Verfassungsschutz, der zwar jetzt ein bisschen schwierig ist. Aber ich gucke mir auch oft mal Dinge an, wo der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen auch mal seine Meinung sagt. Es ist halt so, dass es viele so sehen. Es läuft gewaltig was schief in unserer Politik. Und ja, die Nazi-Keule, die ja die AfD so niedermachen, das hat bisher gut funktioniert. Ich habe mir von vielen Kollegen angehört, die AfD, also das sind dann schon die Rechten, die kann man nicht wählen. Das sind so die Sprüche. Da sind die Leute, die sind schon gut, gehirngewaschen von den Medien, weil, wenn man mal überlegt, speziell die Flüchtlingswelle, das hat die AfD kritisiert. Aber dieselben Sprüche, keine Einwanderung in unser Sozialsystem, Massenmigration beenden und so weiter, das sind genau diese Sprüche, die Angela Merkel in den 1990er Jahren selber gesprochen hat. Damit hat die damals Wahlkampf gemacht. Und die AfDler werden als Rechte dafür tituliert, da stimmt was nicht. So die Worte eines Arbeiters der Fertigmontage bei Opel Eisenach.
Genau, vielen Dank. für das ausführliche Zitat. Das Zitat haben Sie gehört. Ich bin sicher, dass Sie ähnliche Argumentationen kennen. Und das Besondere an diesem Zitat ist tatsächlich, dass es von einem gewerkschaftlichen Vertrauensmann IG Metall von Opel Eisenach stammt. Also aus einem Kreis gewerkschaftlich aktiver Arbeiter. Man muss diesem Kollegen sogar dankbar sein, dass er das so offen sagt. Weil in der Regel ist es zwar so, dass wie in diesem Werk FA, wie die Betriebsräte schätzen, ein Drittel der Beschäftigten zur AfD tendiert. Die meisten würden das aber zumindest im Betrieb selbst nicht offen sagen, weil sie Gegenwind fürchten. Aber dieser Vertrauensmann macht das sehr klar. Das wirft die Frage auf, ob die AfD tatsächlich eine Partei des Volkes oder sogar die eigentliche Arbeiterpartei ist. Jetzt komme ich zu einem zweiten Argument. Ich würde Ihnen jetzt, wenn es denn ginge, einen Redebeitrag des AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl aus dem thüringischen Mühlhausen vorstellen, aber leider können Sie den Ton nicht empfangen. Ich will Ihnen aber kurz paraphrasieren, was Herr Pohl im Deutschen Bundestag von sich gibt. Er stellt sich hin und argumentiert, insbesondere an die Linkspartei gewendet, dass er für die Erleichterung von Betriebsratswahlen und die Erleichterung der Betriebsratsarbeit eintrete. Das ist eigentlich was, wo sich jeder Gewerkschafter freudig auf die Schenkel schlagen muss und macht das auch mit gehöriger Polemik, also in Richtung Linkspartei argumentiert er, Sie haben Lenin nicht gelesen. Lenin sagt, die Probleme sind konkret. Sie sind Maoisten, weil Sie wollen den großen Sprung und der funktioniert nicht. Er will nicht den großen Sprung, sondern, das ist sozusagen der Pferdefuß seines Vorschlags, er möchte nicht nur die Betriebsratswahl und die Betriebsratsarbeit erleichtern, sondern er möchte die Tarifhoheit für Betriebsräte. Das würde in der Konsequenz bedeuten, dass nicht mehr Gewerkschaften verantwortlich wären für die Aushandlung von Tarifverträgen, sondern das wären die Betriebsräte, die ja qua Betriebsverfassungsgesetz ja Organisationen, Interessenvertretungen sind, die zwischen den Interessen der Belegschaft und dem Betriebswohl zu vermitteln haben. Es sind, wie man sozusagen soziologisch sagt, intermediäre Organisationen. Würde man den Betriebsräten die Tarifhoheit geben, dann würde das bedeuten, dass Kollektivvereinbarungen nur noch betriebsbezogen realisiert, verwirklicht werden können. Das hieße, dass die Betriebsräte und auch die Kollektivvereinbarungen vollständig in die innerkapitalistische Konkurrenz, die Konkurrenz zwischen Betrieben und Unternehmen hineingezogen wurden. Das würde bedeuten, im Grunde das Ende von Gewerkschaften, eine radikale Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen, die zulasten der sogenannten kleinen oder gewöhnlichen oder einfachen oder normalen Leute schlicht der Arbeitnehmer geht. Das ist die Konsequenz. Allerdings wissen Leute wie Pohl das sehr gut zu verstecken. Ein anderes Beispiel ist der sogenannte Wohlfahrtslohn. Damit ist gemeint, ein Lohn, der mit Unternehmensleitungen ausgehandelt wird, der durchaus auch Lohnsteigerungen beinhalten kann, aber immer bezogen auf das Betriebswohl. Im Grunde geht es um einen Lohn, der den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn unterbietet. Auch das wird aber so nicht gesagt, sondern das Ganze wird sehr gut verpackt in einer Weise, dass man meinen könnte, dass da tatsächlich Interessen von Arbeitnehmerinnen bedient werden. Nur als Beispiel, ich habe dieses Video, das Sie jetzt leider nicht gesehen haben, mal in meiner Vorlesung gezeigt und hatte jetzt eigentlich die Erwartung, dass meine Studierenden leicht in der Lage sind, diese Argumentation auseinanderzupflücken. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Das Wissen um die Funktion von organisierten Arbeitsbeziehungen, die Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten, das ist in der Gesellschaft selbst oder gerade bei Studierenden kaum noch bekannt, ein Unwissen, das die AfD gewissermaßen ausnutzt. Das bringt mich zu meinem nächsten Argument. Die Frage ist ja, wieso kommt eine solche Argumentation eigentlich bei Arbeiterinnen, Arbeitern, bei kleinen und mittleren Angestellten an? Zitat.
Von oben unten zu innen außen. wenn unsere Altparteienpolitiker unsere Sozialversicherungssysteme Millionen von Menschen öffnen, die niemals in unsere Systeme eingezahlt haben, dann ruinieren sie mutwillig die Grundlagen unserer gewachsenen Solidargemeinschaft. Und die Verteilungskämpfe, die werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine unerbittliche Härte annehmen. Liebe Freunde, diese soziale Frage stellt sich heute für Deutschland ganz neu und ganz anders. Es geht nicht mehr primär um die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten oder von unten nach oben oder von jung nach alt. Das ist nicht mehr die primäre soziale Frage. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist, und ich möchte, dass meine Partei, die AfD, dieses Thema zu einem Schwerpunktthema macht, die neue deutsche soziale Frage ist eine andere. Es dürfen nicht länger Millionen ausgegeben werden für eine Politik, die nicht im Interesse des deutschen Volkes liegt.
Björn Höcke, die neue soziale Frage, das war seine Schweinfurter Rede, schon 2016 so formuliert. Und ich erwähne diese Rede, weil sie sehr gut zeigt, wie die Argumentationskette der radikalen Rechten, ich spreche nicht mehr von Rechtspopulismus, sondern von radikaler Rechter, wie die sozusagen verläuft, um die soziale Frage, die Klassenfrage zu vereinnahmen. Man könnte es so formulieren. In diesem Zitat klingt an, dass es der radikalen Rechten und der AfD gelingt, den Klassenkonflikt, also Oben-Unten-Konflikte, Konflikte zwischen Kapital und Arbeit, durch semantische Verschiebungen in einen Innen-Außen-Konflikt zu verwandeln. Also es geht nicht länger um soziale Ungleichheiten, die auf den Gegensatz, den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit zurückzuführen sind, sondern es geht um Interessenkonflikte zwischen denjenigen, der autochthonen Bevölkerung, wie Höcke das nennt, die einen Anspruch, einen berechtigten Anspruch auf das Volksvermögen haben und denjenigen, die in die Sozialsysteme einwandern, die von außen kommen, die weder leistungs- noch integrationsfähig sind, die deshalb auch kein Anrecht auf das Volksvermögen haben und die deshalb gewissermaßen ausgegrenzt werden müssen, damit die sozialen Interessen des deutschen Volkes tatsächlich gewahrt werden können. Der entscheidende semantische Kniff in dieser Argumentation ist, dass radikale Rechte wie Höcke den Rassebegriff nicht offen benutzen, sondern sie setzen Kultur anstelle von Rasse. Also sie tun so, als sei Kultur etwas, was man mit dem Blutsbanden einsaugt, was darüber entscheidet, ob man zur einheimischen, sogenannten autochthonen Bevölkerung gehört oder nicht. Und dementsprechend kann man agieren und kann die soziale Frage für sich vereinnahmen. Also um das nochmal zu zeigen, worin die Quintessenz dieser Argumentation besteht, ich verweise in dem Zusammenhang immer gern auf Zuckmeyers Des Teufels General, wo der Protagonist Harras dann mit einem jungen Flieger diskutiert, der Angst hat um die arische Reinheit seines Stammbaums. Und Harras antwortet, dann macht der Marquere Sorgen, und er macht das am Beispiel des Rheinländers. Also in den Rheinländer gehen ein der holländische Schiffer, der französische Legionär, der russische Kosak und so weiter und so weiter. Und das Ganze macht zusammen die Kultur des Rheinländers aus. Mit anderen Worten, Kultur ist etwas Veränderbares, etwas, was ständig in Bewegung ist und nichts, was man sozusagen als Fertiges und Ganzes und Unveränderbares gewissermaßen mit der Muttermilch einsaugt. Wenn man aber den Kulturbegriff ähnlich wie Rasse verwendet, dann gelangt man zu folgender Konsequenz. In einer ethnopluralistischen Argumentation würde man sagen, jeder und jede soll seine Kultur leben können. Klingt auf den ersten Blick sehr liberal. Und dann kommt der Zusatz, aber bitteschön bei sich zu Hause, denn starke Kulturen sind unvermischte Kulturen, der Melting Pot funktioniert nicht, der führt zu dramatischer Erosion. Jetzt kommt und das ist mein viertes Argument, aber das vierte hinzu, dieser Innen-Außen-Konflikt gewinnt gewissermaßen an dramatischer Schärfe, weil wir, das jedenfalls ist die Behauptung der radikalen Rechten, gegenwärtig etwas erleben, was man als Großaustausch rechnen kann. Großer Austausch ist ein Begriff, der auf den rechtsradikalen Ideologen Camus zurückgeht. Ich meine nicht den berühmten Camus, sondern ich meine den rechtsradikalen Camus, der gewissermaßen ja, skizziert, dass globalistische Eliten tatsächlich bemüht sind, das ist dann sozusagen das verschwörungstheoretische Element darin, einen großen Austausch der nationalen Bevölkerung Europas voranzutreiben mit der intentionalen Absicht, dass die jeweiligen nationalen Bevölkerungen und dementsprechend auch die Deutschen aussterben. Dem möchten radikale Rechte wie Höcke Grenzen setzen und berufen sich deshalb, das macht Höcke in seinem Gesprächsband, ausgerechnet auf den großen Philosophen Hegel. Zitat:
Bandige Glieder können nicht mit Lavendelwasser kuriert werden, wusste schon Hegel.
Also das ist so eine Masche, die wir immer treffen bei Leuten wie Höcke. Sie geben sich sehr gern gebildet, beziehen sich auf die deutsche Klassik, auf die Aufklärung etc. Es ist immer so, dass diese Zitate völlig aus dem Kontext gerissen sind. Und in diesem Falle bezieht Höcke diesen Satz, brandige Glieder können nicht mit Lavendelwasser probiert werden, wusste schon Hegel, auf dieses Problem des sogenannten großen Austauschs. Und er begründet, warum man diesem großen Austausch etwas entgegensetzen muss, ein groß angelegtes Remigrationsprojekt.
Vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Sie ist den Interessen der autochthonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigenen, eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Sie meinen Maßnahmen im Rahmen einer Rückführung nicht integrierbarer Migranten? Ja, neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit, wie es Peter Sloterdijk nannte, herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Man sollte seitens der staatlichen Exekutivorgane daher so human wie irgend möglich, aber auch so konsequent wie nötig vorgehen.
Also dieses Zitat stammt aus einem Gesprächsband, den Björn Höcke schon 2018 veröffentlicht hat. Also lange vor diesem Potsdamer Treffen, das jetzt Schlagzeilen produziert hat. Und was da ja so salbungsvoll daherkommt, ist nichts anderes als ein Aufruf zur Gewalt gegen Fremde, andere, Andersdenkende. Das muss man ganz klar sehen. Es ist wieder typisch. Höcke beruft sich mit diesem Begriff wohltemperierte Grausamkeit auf den Philosophen Peter Sloterdijk. Der hatte als wohltemperierte Grausamkeit ein Punktesystem bezeichnet, wie es in Kanada praktiziert wurde, dass Immigranten also ausgewählt werden nach in Anführungszeichen Nützlichkeit und diese Nützlichkeit wird in einem Punktesystem gemessen. Wenn man offiziell mit AfD-Leuten spricht, dann behaupten sie immer, dass sie genau das meinen. Wenn Höcke Klartext redet, dann stellt er klar, was er meint und was eigentlich AfD ist. Höcke sagt sehr klar, dass Deutschland mit 20-30% weniger Bevölkerung sehr gut leben kann. Und er hat im letzten Wahlkampf sehr klar argumentiert, dass der Erfurter Flughafen, der nicht ausgelastet sei, zum Abschiebeflughafen werden kann, jede Stunde aus mit Immigranten, die wir nicht mehr haben wollen, weil sie nicht zu uns passen. Das ist eine Politik, also niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst, die, ich wiederhole mich, zu offener Gewalt gegen Migranten aufruft. Nochmal Zitat.
Die Faktenlage ist so eindeutig wie bestürzend. Was hier unter dem verharmlosenden Begriff Replacement Migration firmiert, ist die brutale Verdrängung der Deutschen aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet. Und dieser Grundgesetz und völkerrechtswidrige Ansatz ist heute Teil der Demografiestrategie der Bundesregierung.
Ja, das ist die Behauptung, dass dieser große Austausch, wie Höcke das nennt und wie andere das nennen, andere Rechtsradikale, tatsächlich ein geplantes Vorgehen der politischen Eliten in Deutschland und Europa ist. Mit Replacement Migration meint er einen UN-Bericht, der einfach feststellt, dass aufgrund der Alterung der Bevölkerung in den EU-Mitgliedstaaten die Europäische Union eigentlich die Immigration von Menschen deutlich unbedingt benötigt, um die wirtschaftliche Leistungskraft zu erhalten. Das ist eine Argumentation, die kann man als nützlichkeitsrassistisch bezeichnen. Aber sie trifft natürlich zu. Wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, ich hoffe, dass Sie anders als ich da in letzter Zeit nicht unbedingt ein Klinikum für längere Zeit besuchen mussten. Ich habe in der Erlanger Augenklinik gelegen und muss sagen, ohne die Migrantinnen und Migranten, die ja von Georgien über die Türkei bis Polen und Tschechien kam, wären die nicht in der Klinik gewesen. In der Erlanger Uniklinik hätte man das Klinikum schließen können. Ja? Und das gilt ja nicht nur für Erlangen, das gilt für große Bereiche des Gesundheitspflegesektors und so weiter. Aufgrund der demografischen Veränderung kann man sagen, gerade für den Osten gilt, dass Migration nicht alles ist, nicht alle Probleme löst, aber ohne Migration ist insbesondere im Osten, aber auch in vielen Regionen im Westen, muss man eindeutig sagen, überhaupt kein wirtschaftliches Problem zu lösen. Ein Arbeitsmarkt, der im dauernden Ungleichgewicht ist, der ja ständig Fach- und selbst Arbeitskräftemangel produziert, der wird einfach dazu führen, dass dann das wirtschaftliche Geschäft nicht mehr stattfindet, weil die Arbeitskräfte nicht mehr da sind. Das heißt, wenn man auf Wirtschaftswachstum verzichten will, da würde ja aus ökologischen Gründen vieles dafür versprechen, aber wenn man sozusagen Degrowth by Disaster, verringertes Wachstum um den Preis sozialer Not in Kauf nehmen will, dann muss man der AfD folgen und muss sozusagen mit wohltemperierter Grausamkeit gegen Immigration argumentieren. Die Schlussfolgerung ist, die AfD plädiert offen für Gewalt gegen andere Schwächere, um ein groß angelegtes Remigrationsprojekt zu verwirklichen. Ich habe schon gesagt, die Folge wäre wirtschaftlicher Niedergang und ein Zusammenbruch der Sozialsysteme, wenn dieses tatsächlich realisiert wurde. Das führt jetzt zu der Frage, zu der ich heute Abend was sagen soll, wie gehen wir eigentlich mit der Legalität der AfD? Und in diesem Zusammenhang nochmal ein Zitat, diesmal von einem Teamsprecher aus dem VW-Komponentenwerk Kassel in Baunatal. Zitat.
Ich bin jetzt kein Anhänger der AfD, ich habe sie nie gewählt. Aber wenn man doch sieht, dass sie teilweise 15% bekommen, alle anderen Parteien sich aber zusammenschließen, um irgendwie regierungsfähig zu sein. Hauptsache die nicht. Ist das nicht der Wille der Wähler?
Ja, das Zitat untertreibt ein bisschen, weil die AfD ist inzwischen auch im Westen deutlich über 15%, auch wenn die Zustimmung in den Polls glücklicherweise wieder zurückgeht. Aber das, was dieser VW-Teamsprecher hier sagt, das ist etwas, was uns in unseren empirischen Forschungen immer wieder begegnet. Es gibt zumindest in den Betrieben Büros, in denen es gewerkschaftliche Präsenz gibt, in denen es Betriebsrätinnen, Personalrätinnen gibt, die offensiv auftreten gegen die radikale Rechte. In diesen Bereichen ist es ganz selten, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer offen zur AfD und zur radikalen Rechten bekennen. Aber typisch ist die Argumentation, wie sie in diesem Zitat anklingt. Die AfD ist nicht verboten, also ist sie eine demokratische Partei und undemokratisch ist, dass sich alle anderen gegen diese Partei verbünden, wo sie doch, das wird dann oft hinzugefügt, beispielsweise für eine Demokratie nach Schweizer Vorbild eintritt, das heißt mehr Volksentscheide und dementsprechend mehr Basisdemokratie will, also die Stimme des Volkes wirklich, der Stimme des Volkes wirklich Gehör verschaffen will. Das ist doch undemokratisch. Das ist die Schlussfolgerung. In dieser Argumentation liegt ein wichtiger Fehlschluss. Nur weil eine Partei nicht verboten ist, nur weil sie in demokratischen Wahlen Stimmen behält, ist sie selbstverständlich noch keine demokratische Partei. Und das gilt gerade für die AfD. Ich weise in dem Zusammenhang auf Artikel 139 Grundgesetz hin, der besagt, dass im Bundesgebiet immer noch die Zwecksentnazifizierung seitens der Alliierten entlassenen Rechtsvorschriften zur Befreiung des deutschen Volkes von Nationalsozialismus und Militarismus gilt. Das heißt, NS-Ideologie, Faschismus und Militarismus stehen außerhalb des Grundgesetzes und damit außerhalb des Verfassungsgebots. Auch die Gründungsurkunde etwa der DGB-Gewerkschaften beruht auf Artikel 139 des Grundgesetzes, also auf der Unvereinbarkeit von gewerkschaftlicher Solidarität mit nationalsozialistischer, rechtsextremer, faschistischer Ideologie und Politik. Daraus kann man erst eine Schlussfolgerung folgern, nur weil die AfD nicht verboten ist, ist sie noch lange keine demokratische Partei. Man könnte hinzufügen, auch Adolf Hitler wurde in demokratischen Wahlen zum Reichskanzler gewählt und hat dann diese Position genutzt, um das Dritte Reich zu errichten und parlamentarische Demokratie mit allem, was dazu gehört, aus den Angeln zu heben. Wenn argumentiert wird, dass eine Partei, weil sie nicht verboten sei, ist ja eigentlich fast nach einer Umkehrung. Das heißt, es wäre zu prüfen, ob man die AfD nicht verbieten muss, denn beispielsweise kann man sagen, dass Björn Höcke und auch andere gerichtsfest als Faschisten bezeichnet werden können. Ich selbst hatte ja in einer Sendung von Report Mainz genau dieses erwartet, dass das mit einer Strafanzeige geahndet wird. Das ist aber nicht der Fall gewesen, zu unserer Überraschung. Stattdessen kam der Beschluss eines Gerichts in Meiningen, Thüringen, der eben dies festgestellt hat, dass sich der Vorwurf, Höcke sei Rassist und Faschist, innerhalb eines zulässigen Meinungsspektrums bewegen. Wenn dieses aber so ist, dann wäre die Schlussfolgerung, dass man prüfen muss, ob nicht Artikel 139 Grundgesetz tatsächlich zur Anwendung kommen muss. Und das würde heißen, dass man tatsächlich die Legalität der AfD in Frage stellen muss, über ein Parteienverbot nachdenken muss oder doch über ähnliche juristische Maßnahmen unterhalb dieser Schwelle. Ich will aber nicht verhehlen, dass ich, obwohl ich sehe, dass es durchaus Sinn machen kann, die Verfassungsfeindlichkeit der AfD zu prüfen, dass natürlich eines klar sein muss. Gesinnungen wie die des eingangs zitierten Vertrauensmanns lassen sich nicht verbieten. Es ist die Gefahr, dass ein Verbot scheitert, ähnlich wie bei der NPD. Es kommt hinzu, dass es sich über Jahre hinziehen wird, ein solches Verbotsverfahren. Das heißt, die AfD könnte während dieser Zeit permanent mit diesem Gestus der Verfolgten und Entrechteten agieren und darüber Sympathie mobilisieren. Und, was man nicht vergessen darf, Repression gegen Rechtsaußen, auch wenn sie gesetzlich sanktioniert ist, kann unter bestimmten Bedingungen auch immer gegen Links verwendet werden. Deshalb bin ich alles in allem skeptisch, was ein Verbotsverfahren angeht, bin aber jetzt auch kein Eiferer, der also viel Argumentationsaufwand betreiben würde, um eine solche Verbotsdebatte zu verhindern. Das bringt mich zu meinem sechsten Argument, Zitat.
Globalisierung ist bis zu einem gewissen Grad sogar ein naturwüchsiger Prozess. Trotzdem muss Globalisierung unter dem Primat von nationaler Politik gestaltet werden, wozu auch demokratische, soziale und vor allem ökologische Kriterien zählen. Die in Deutschland hysterisch geführte Dieseldebatte hat zumindest dort etwas Gutes gehabt, wo sie die ökologischen Folgen von Globalisierung streifte. Containerschiffe sind der logistische Hauptträger der vielgepriesenen internationalen Arbeitsteilung und ihres Handels. Allein die größten 15 von ihnen stoßen jährlich mehr schädliche Schwefeloxide aus als alle 760 Millionen Autos weltweit. Das sind Zahlen, die nicht nur klar machen, dass Dieselfahrverbote in Deutschland eine absurde politische Forderung sind, die massiv deutsche Interessen verletzt, sondern die uns eindringlich vor Augen führen, was für einen horrenden ökologischen Preis in fernen Ländern hergestellte Produkte neben ihrem reinen Herstellungspreis haben. Und noch schlechter müsste unser Gewissen werden, wenn wir uns anschauen, um welche Produkte es sich nicht selten handelt. Nämlich um Ramsch- und Saisonartikel für den schnellen Konsumspaß, die nach kürzester Zeit zum Müll werden. Ich spreche hier von mehreren Tonnen Plastikmüll, die jährlich zwecks Profitmaximierung global agierender Unternehmen um die halbe Welt gefahren werden. Das ist für mich eine vollkommen falsch angelegte Globalisierung, die in dieser Form um der Zukunft der Menschheit und dieses Planeten willen beendet werden muss.
Tja, auch das ist wiederum Björn Höcke, der sich hier als Globalisierungskritiker präsentiert. Und ich glaube, wenn ich den Namen Höcke weggelassen hätte und ich hätte jetzt einfach nur dieses Zitat zur Diskussion gestellt, dann hätte sich in der Debatte gezeigt, dass in dieser Argumentation auch einiges richtig ist. Ja? Das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Aber worauf läuft diese Argumentation eigentlich raus? Machen wir es wieder am Werk, Opelwerk Eisenach. Also Fakt ist, dass ja in allen Leitmärkten der Automobilindustrie die Wende in Richtung E-Mobilität längst eingesetzt hat. Das gilt insbesondere für China und die USA. Das Management, man könnte sagen, die Angehörigen der herrschenden Klassen setzen in dieser Branche Auto- und Zulieferindustrie voll auf grünes Wachstum. Das heißt vor allen Dingen auf die Elektrifizierung des Verkehrs. Je näher man dem Hallenboden der Beschäftigten kommt, also derer kommt, die tatsächlich die Produkte herstellen, desto größer die Skepsis gegenüber E-Mobilität, teils mit richtigen Argumenten. Alle wissen um die schmutzige Lithium- und Kobaltproduktion beispielsweise. Alle wissen, wie teuer E-Pkw nach wie vor sind und so weiter und so weiter. Aber es gibt eben auch problematische Argumente, wie das, was da aufscheint, dass wir einfach mit dem Verbrennen fossiler Energieträger weitermachen können, unsere Benziner und Dieselfahrzeuge einfach weiterfahren können, so als sei die sozialökologische Transformation ein Hirngespinst globalistischer Eliten. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Ja? Und um mal deutlich zu machen, welche Konsequenzen das hat, was Höcke da verlangt, die AfD hat sich tatsächlich für das Werktor Opel Eisenach gestellt und hat den Verbrenner und den Diesel hochleben lassen per Flugblatt. Sie hätten auch gleichzeitig oder zugleich den Totenschein für das Werk ausstellen können, denn ohne das vollelektrische Fahrzeug, den Grandland, der da demnächst hergestellt werden sollte, würde das Werk wahrscheinlich einfach dicht gemacht. Ja? Also man könnte dem Werk auch gleich den Totenschein ausstellen. Jetzt kann man das mit der E-Mobilität sehen, wie man will. Es gibt viele kritische Argumente, die ich auch richtig finde. Es muss in Zukunft eher um nachhaltige Mobilitätssysteme gehen, mit geringerem Pkw-Verkehr und so weiter und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass Höcke dieser Argumentation, die im Grunde auch auf eine autochtone Wirtschaft außerhalb der internationalen Arbeitsteilung hinausläuft, selbst bei Opel-Arbeitern in Eisenach tatsächlich Gehör findet. Und in diesem Zusammenhang fordert er etwa für Thüringen Schluss mit dem Klimagedöns, also Einstellung aller Maßnahmen, die darauf hinauslaufen, mit Landesmitteln den Klimawandel tatsächlich zu bekämpfen. Die Konsequenz aus dieser Argumentation ist, die rechtsradikale Globalisierungskritik läuft trotz manch wichtiger Argumente, die sie aufnimmt, auf ein scheinrebellisches Weiter-so hinaus. Im Grunde zielt sie, ähnlich wie etwa die Auseinandersetzung mit der Covid-Pandemie, auf eine Zerstörung wissenschaftlicher Vernunft. Man kann es vielleicht so formulieren. 99,9% aller Wissenschaftler sind sich einig, dass wir es mit einem menschengemachten Klimawandel zu tun haben, der gegenwärtig nicht auf ein 1,5 Grad Erderhitzungsszenario bis zum Jahrhundertende hinausläuft, sondern bestenfalls auf ein 2,8 Erderhitzungsgrad-Szenario. Um das mal deutlich zu machen, was das bedeuten würde, bei einem 2,7 Grad Erderhitzungsszenario bis zum Jahrhundertende würden, so eine neue Studie der University of Exeter, bis zu einem Drittel der Menschheit die angestammten Klimanischen verlieren, das heißt, sie müssten migrieren. Das wäre nah am Ökozid, und wenn das einträte, dann brauchen wir über die Festung Europa nicht mehr zu diskutieren. Die Migrationsströme, die dann einsetzen, kann auch keine AfD und kann auch keinen Donald Trump aufhalten. Deshalb ist das beste Mittel, sozusagen solche ökozidalen, katastrophischen, apokalyptischen Szenarien zu vermeiden, tatsächlich, dass man den menschengemachten Klimawandel entschiedenst bekämpft. Dies nicht zu tun, ähnelt gewissermaßen diesem schönen Bild des Selbstmörders, der vom Dach eines Hochhauses springt und im freien Fall bei jedem Stockwerk, das er passiert, aufruft, bis hier ist es gut gegangen. Ja, das ist in etwa die Politik, die die AfD verfolgt. Man darf dennoch nicht übersehen, dass ihre Argumentation verfängt, gerade bei Arbeitern, denen vorgegaukelt wird, dass man mit der Transformation langsamer machen kann und die vor allen Dingen darauf zielen, ihren sozialen Status zu erhalten und fürchten, dass die sozialökologische Transformation diesen Status tatsächlich bedroht. Wie stellen sich Rechtsradikale im Umfeld der AfD die Rolle der Gewerkschaften vor? Zitat.
Ich habe das in der Vergangenheit mal mitbekommen, dass sogar die Gewerkschaften gewisse Leute nicht in Positionen gesetzt haben, weil sie meinetwegen der AfD nahestehen. Das ist meines Erachtens gesetzwidrig. Ehrlich gesagt, die AfD ist auch eine demokratisch gewählte Partei. Aber es ist in der Politik so, dass man als der Gute angesehen wird, wenn man auf der linken Seite steht, und der Böse ist, wenn man auf der rechten Seite steht. Das überträgt sich auch ein bisschen auf die Gewerkschaften. Die müssen neutral sein, aber sind sie nicht.
Ja, das ist ein Argument, das in den Betrieben und den Verwaltungen immer wieder auftaucht. Möglicherweise haben Sie das auch schon gehört. Suggeriert wird, Linke und Rechte zusammen. Das könnten doch unglaublich starke Gewerkschaften sein. Und das führt zu einer Grundhaltung, dass man sagt, im Betrieb, im Büro, mit Betriebs- oder Personalrat und der Gewerkschaft, in der Gesellschaft, mit der AfD oder anderen Organisationen der radikalen Rechten. Wir haben es immer häufiger damit zu tun, dass aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, aktive Betriebsräte, genau nach diesem Motto verfahren. Im Betrieb sind sie großartige Gewerkschafter und Interessenvertreter, teilweise jedenfalls. Und in der Gesellschaft machen sie keinen Hehl daraus, dass sie mit der AfD oder dem Bürgerinnengut oder ähnlichen Organisationen sympathisieren. Das, was sozusagen im Umfeld verfängt, ist jetzt dieses Argument, Gewerkschaften müssen sich politisch neutral verhalten. Würden sie das tun, das wäre meine Schlussfolgerung, wären Gewerkschaften handlungsunfähig. Es liefe darauf aus, dass man von den Renten bis zum Klimawandel keine politische Position beziehen könnte. Das wäre sozusagen der politische Tod der Gewerkschaften. Und das wäre natürlich in einer Konstellation, wo man auch auf demokratische Parteien in der Transformation nicht allzu viel setzen kann, politisch fatal. Denn wenn jemand gewissermaßen deutlich machen kann, dass ökologische Nachhaltigkeit nicht ohne soziale Nachhaltigkeit zu haben ist, dann sind das eigentlich die Gewerkschaften, dann sind das die Betriebsräte. Das können sie aber nur tun, auf solche Zusammenhänge zu verweisen, wenn sie politisch eben nicht neutral sind, wenn sie Positionen beziehen, ohne dass das sozusagen parteipolitisch einseitig sein darf. Aber sie müssen natürlich ein politisches Mandat wahrnehmen. Alles andere wäre der Tod der Gewerkschaften als allgemeine Interessen der Arbeitnehmer. Das führt mich zu meinem achten Argument, und das lautet schlicht, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Zitat.
Das sind viele, die halt aus Protest AfD wählen. Da mache ich immer meinen Lieblingsspruch. Du wählst AfD? Ja. So, wie findest denn du mich? Findest du mich scheiße? Findest du mich gut oder so? Ja, ich finde dich gut. Ich mag dich. Naja, da finde ich es aber scheiße, dass du AfD wählst. Warum? Naja, ich bin lesbisch. Ich lebe mit einer Frau in einer Beziehung. Was möchte die AfD? Die ist gegen Homosexuelle. Die möchte, dass die Frau wieder am Herd steht und am besten 10 Kinder kriegt und ein eisernes Mutterkreuz hat. Also bist du gegen mich. Also magst du mich doch nicht so. Also findest du mich überhaupt nicht cool. Da denken die Leute dann auch mal drüber nach, gell? Also ein paar habe ich da schon überzeugen können, dass die halt dann die Partei gewählt haben. Mit Lachen.
Ja, vielen Dank. Das war das letzte Zitat. Das stammt auch von aus Opel Eisenach, wo wir untersucht haben, das ist eine Opel-Vertrauensfrau und sie gehört zu den 2 Dritteln der Belegschaft, die nicht mit der AfD sympathisieren. Und sie zeigt aber, worauf es meines Erachtens gegenwärtig in der Auseinandersetzung mit der AfD ankommt. Tatsächlich ist erstens möglich, dass die Auseinandersetzung auf der persönlichen Ebene gesucht wird. Das heißt, wir brauchen Alltagskämpferinnen im Betrieb und Büro, die tatsächlich in der Lage sind und sich auch trauen, mit denen zu diskutieren, die noch erreichbar sind und die mit der radikalen Rechten der AfD oder anderen vergleichbaren Organisationen sympathisieren. Was man an diesem Beispiel lernen kann, ist, die Auseinandersetzung erfolgt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten. Sie stellt auch sozusagen nicht das Weltbild des Gegenübers generell in Frage, sondern der oder die das Gegenüber wird als auf Augenhöhe argumentierende Person angenommen und akzeptiert. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt zu einer Diskussion kommt. Und das wiederum bedingt, dass tatsächlich ein geschützter Raum entsteht, in dem man Menschen davon überzeugen kann, das Kreuz eben doch nicht bei der AfD oder einer anderen rechtsradikalen Organisation zu machen, sondern dann, wenn es gar nicht anders geht, bei der Spaßpartei oder gar nicht zu wählen, etc. Jetzt kann man fragen, ist dieses Beispiel verallgemeinerbar? Ich meine ja, und zwar im Sinne eines Political Organizing, das systematisch solche Personen wie die zitierte Opel Vertrauensfrau findet, das auf einen Schneeballeffekt bei persönlichen Gesprächen setzt, das Argumente liefert, warum die AfD und andere keine Partei der einfachen Leute, der Arbeitnehmerinnen sind. Das ist, glaube ich, die erste und gegenwärtig erfolgversprechendste Ebene in der Auseinandersetzung mit der radikalen Rechten. Die zweite Ebene ist natürlich das Aufrechterhalten des politischen Drucks. Es ist ja sehr ermutigend, dass in den letzten Wochen 3,7 Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind für Weltoffenheit, Toleranz und gegen die radikale Rechte. Das ist ein großartiges Ergebnis. Man kann sagen, endlich ist die demokratische Zivilgesellschaft aufgewacht. Das muss unbedingt fortgeführt und aufrechterhalten werden. Das geht aber nur, wenn gewissermaßen innerhalb der jetzt im Entstehen begriffenen Demokratiebewegung etwas praktiziert wird, was sich als solidarische Distanz bezeichnet wird. Was ist damit gemeint? Beispiel aus dem Saale-Orla-Kreis in Thüringen. Dort stand bei den letzten Landtagswahlen ein CDU-Kandidat namens Herrgott gegen einen AfD-Kandidaten namens Trumm in der Stichwahl. Selbstverständlich war es für alle Demokraten, auch Linke klar, den Herrgott zu wählen, um einen Wahlsieg des AfDlers zu verhindern. Das ist auch geschehen. Herrgott hat mit einem knappen Vorsprung gewonnen. Das ist die eine Seite der Medaille. Da braucht man auch keine Einheitsfront der Demokraten dafür. Es ist auch gar nicht möglich, dass man zur Wahl vom Herrgott aufruft. Es reicht sozusagen im linken Spektrum dann gewissermaßen fürs Wählen gehen einzutreten, weil in diesem Spektrum sowieso niemand AfD. Aber was meint jetzt solidarische Distanz? Herrgott ist auch jemand, der im Thüringer Landtag dafür eingetreten ist, dass CDU und FDP mit den Stimmen der AfD ein Anti-Gender-Gesetz beschließen. Herrgott gehört einer Partei an, die im Thüringer Landtag ein Gesetz beschlossen hat, das darauf zielt, Windräder im Thüringer Wald tatsächlich fast unmöglich zu machen und damit die Energiewende aufzuhalten. Das darf man natürlich einem CDU-Politiker wie Herrgott überhaupt nicht durchgehen lassen, sondern solche inhaltlichen Unterschiede, ja Gegensätze, müssen in den Demokratiebündnissen offen thematisiert werden, weil sonst auch die Ursachen des Trends nach rechts unter die Räder geraten und die Bündnisse nicht stabil bleiben können. Das führt mich zu einem dritten Punkt, den würde ich bezeichnen als inhaltliche Polarisierung innerhalb des Verfassungsbogens. Damit ist gemeint, die wichtigsten Zukunftsthemen der Gesellschaft, in diesem Falle des Landes Thüringen, zu identifizieren und eine sachliche, inhaltlich fundierte, aber sehr scharfe Auseinandersetzung innerhalb des demokratischen Spektrums über die großen Zukunftsprobleme und ihre Lösung zu führen. Also aus meiner Perspektive wäre dann etwa in Thüringen die CDU mit vielem, was sie macht, tatsächlich Hauptadressat von Kritik. In einer solchen Auseinandersetzung würde die AfD ja naturgemäß zu einer bloßen Fußnote, weil sie zur Lösung der großen Zukunftsprobleme überhaupt nichts beizutragen. Diese drei Ebenen der Auseinandersetzung finde ich wichtiger als die Debatte um ein AfD-Verbot. Und ich will viertens hinzufügen, was für das kommende Superwahljahr gerade im Osten ein Minimalziel sein muss. Es ist sehr schön, wenn sich jemand wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Vogt auf eine Jena-Demonstration stellt, weltoffenes Thüringen, die sich gegen Koalitionen mit der AfD wendet. Und er hat dann auch leicht reden. Er sagt, die CDU schließt Koalitionen nicht nur mit der AfD, sondern auch mit der Linkspartei aus und schließt auch koalitionsähnliche Vereinbarungen aus. Die Frage, ob er sich bei einem politischen Pakt mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen würde, hat er bisher nicht eindeutig beantwortet. So, und als Minimalziel würde ich sagen, muss es eine Zielsetzung der neu entstehenden Demokratiebewegung sein, nicht nur Koalitionen mit der AfD auszuschließen, sondern innerhalb des demokratischen Spektrums durchzusetzen, dass auch die Bildung von politischen Mehrheiten mit der Stimme der AfD und schon gar nicht die Wahl von Amtsträgern wie Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD möglich sein darf. Der 1. Mai ist übrigens eine gute Gelegenheit, den Vertretern von CDU, FDP, aber ich sage auch ganz offen, Sarah Wagenknecht und dem BSW muss man solche Fragen auch stellen, nach dem, was da in Thüringen gesagt worden ist, solche Fragen zu stellen. Und wenn es keine eindeutige Antwort gibt, dann ist auch völlig klar, was der Demokratiebewegung zu tun hat. Jede politische Formation, die politische Mehrheitsbildung mit der radikalen Rechten nicht ausschließt, sind aus meiner Sicht für diejenigen, die um eine demokratische Zivilgesellschaft kämpfen, abzulehnen und auch nicht wählen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Klaus, für den Vortrag und für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir kommen jetzt zu dem Teil der Fragen und Diskussion. Stefanie hat sich schon gemeldet, bitte.
Meine Frage richtet sich auf das Thema unseres Friedensforums, was ja Frieden ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich ein Zitat eines AfD-Vertreters gehört habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das. Und er äußerte sich halt zu dem Krieg gegen die Ukraine. Und der sagte viele Dinge, die ich genauso unterschreiben würde, diese Idee grob gefasst, dass es halt etwas anderes geben muss, als Waffen hinzuliefern, dass Verhandlungen notwendig sind und so weiter. Was wir gerade in der ganzen Aufzählung von Themen, die die AfD auch besetzt und umdeutet, noch fehlte, können Sie dazu auch was sagen?
Die Frage habe ich ein bisschen befürchtet. Ich habe den Krieg absichtsvoll rausgelassen. Aber jetzt ist sie gestellt, also muss ich auch was dazu sagen. Es ist tatsächlich so, dass sich die AfD gegenwärtig als konsequente Antikriegspartei profiliert. Sie tritt sehr konsequent gegen Waffenlieferungen in Richtung Ukraine auf und sie hat der Linken gewissermaßen die Antikriegsargumentation in gewisser Weise genommen. So wie sie versucht und das ja auch zum Teil geschafft hat, der Linken das ihr, wie es ein radikaler rechter Ideologe formuliert hat, ihr Kronjuwel, die soziale Frage zu nehmen. So praktizieren sie es auch mit Krieg und Frieden. Es sind auch ehemalige Linke, wie der Elsässer, der aus dem KB kommt, dem Kommunistischen Bund und auch mal bei der Jugendwelt gearbeitet hat, die genau wissen, wie die Argumente laufen und wie man linke Begriffe von rechts besetzt. Das passiert auch mit der Friedensfrage. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt eine Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Krieg, das wäre jetzt ein eigenes Referat. Und zwar deshalb, weil, ich bitte jetzt darum, dass das nicht sofort zum Triggerpunkt wird, wo Emotionen hochkochen, weil aus meiner Sicht, egal welche Position man zum Ukraine-Krieg bezieht, man immer in ein Dilemma gerät. Ja? Also, wenn man konsequent gegen Waffenlieferungen eintritt als Linker für die Ukraine, dann nimmt man natürlich in Kauf, dass es einen Siegfrieden des Putin-Russlands gibt. Wenn man umgekehrt sozusagen eine bellizistische Position vertritt, dann tendiert man dazu, immer neue Waffensysteme reklamieren zu wollen. Also, wenn man die Position vertritt, bedingungslose Unterstützung der Ukraine, wie das der linke Philosoph Etienne Balibar formuliert hat, weil das Ganze ein Befreiungskrieg sei, eine nationale Unabhängigkeit der Ukraine, dann läuft man Gefahr, dass die ganze Debatte verkommt zu einer Debatte über die Lieferung von immer neuen Waffensystemen, wie jetzt des Taurus, was die Gefahr einer weiteren Eskalation des schon jetzt katastrophalen Kriegs weiter erhöht. Nebenbei bemerkt, allem Geschwätz der Bellizisten zum Trotz, ich erinnere nur an das, was gesagt worden ist in Sachen Gegenoffensive der Ukraine, kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ukraine tatsächlich Gefahr läuft, diesen Krieg zu verlieren. Am Ende werden alle verlieren, auch dann, wenn es ein noch lang anhaltender Abnutzungskrieg wird, der er jetzt schon ist. Aus meiner Sicht kann eine linke Haltung nur sein, dass man sich auf das einigt, was unbedingt Konsens sein muss. Und Konsens muss aus meiner Sicht sein, dass eine Erhöhung des Rüstungsetats auf mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts jährlich, das sind dann 20%, mehr als 20% eines Bundesetats, dass das weder sozial noch ökologisch nachhaltig ist, sondern dass es in der Konsequenz auf etwas hinausläuft, was John Bellamy Foster als doppelten Exterminismus bezeichnet hat. Exterminismus meint, ist ein Begriff, ein Sammelbegriff für alle ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Mechanismen, die auf die Tötung großer Menschenmassen hinauslaufen. Ich stamme von Ippi Thompson, von dem marxistischen Historiker Ippi Thompson. Und doppelter Ökozid heißt, auf der einen Seite wächst die Gefahr eines Krieges mit Atom- oder anderen Massenvernichtungswaffen, auf der anderen Seite führen aber die Maßnahmen, die unterlassen werden, etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels, weil man sozusagen in die Rüstung investieren muss und aufrüstet, ebenfalls zur Tötung großer Menschenmassen. Das ist ja schon jetzt der Fall, wenn man sich gerade den Bericht der Internationalen Meteorologenorganisation anschaut, der da gestern veröffentlicht wurde. Das sind ja katastrophale Zustände. Ich habe das Stichwort Ökozid genommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die linke Position muss aus meiner Sicht sein, sich auf dieses Gemeinsame zu konzentrieren. Und da werden die Scheidelinien zur AfD sehr schnell deutlich. Schluss mit dem Klimagedöns. Wenn man dem widerspricht in der Friedensargumentation, dann hat man sofort eine Scheidelinie zur AfD. Dann kann man sozusagen sehr klar eine Antikriegsposition, auch eine antimilitaristische Position formulieren, die aus meiner Sicht gerade für eine Friedensbewegung, aber für die eigentlich für alle zivilgesellschaftlichen demokratischen Kräfte dringend nötig ist.
Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Du hörst vielleicht immer Applaus, dass da auch Zustimmung, gute Besserung.